Ein sehr guter Freund und ich, wir waren während unserem Studium im Auslandssemester zusammen in Neuseeland. Und wir haben an einem Tag so einen Tagesausflug auf eine abgelegene Insel gemacht. Da sah es genauso aus wie hier auf dem Bild. Wunderschöne Landschaft. Und wir haben uns gesagt, wir erkunden die Insel gemeinsam mit einem Mietwagen. Ist auch alles richtig gut gelaufen. Wir waren unterwegs, haben die Zeit gemeinsam richtig genossen. Bis so 3 Stunden, bevor wir den Mietwagen hätten abgeben sollen und unsere Fähre zurück zum Festland gefahren wäre, da sind wir mitten im Nirgendwo natürlich stecken geblieben. In Deutschland denkst du dir, kein Problem, ADAC anrufen, der holt mich raus. Das Problem ist, in Neuseeland auf dieser Insel gibt's keinen ADAC. Wir waren dann schon so ein bisschen am Verzweifeln, haben in der Umgebung alles abgesucht, sind dann irgendwann auf so einen Hügel hoch. Und tatsächlich war da ein Haus, die Frau hat uns aufgemacht und hat gemeint, ja, sie ruft gleich ihren Mann an, ob der vielleicht was tun kann. Und der hat dann bei der Arbeit alles stehen und liegen gelassen, für uns zwei, hat sogar ein Geschäftsmeeting abgesagt und ist zurückgefahren, um uns beiden fremden Touristen weiterzuhelfen. Er hat sich dann angeschaut und hat gesagt, das sieht schon echt blöd aus, da kann ich euch leider auch nicht wirklich weiterhelfen. Aber mein Nachbar auf der anderen Seite, auf dem nächsten Hügel, vielleicht kann der euch weiterhelfen. Der war wenige Minuten später dann sogar bei uns und hat uns mit einem dicken Pickup und einem fetten Abschleppseil rausgezogen. Wow! Was für eine Großzügigkeit, was für eine Hilfsbereitschaft von den Leuten in Neuseeland, oder? Vor allem der Typ, der bei der Arbeit alles stehen und liegen lässt und nach Hause fährt, um 2 wildfremden Touristen aus fernen Ländern, die zu schusselig sind, um Auto zu fahren, weiterzuhelfen. Krass, oder? Und ich habe mir überlegt, wie hätte ich reagiert, wenn der Anruf von meiner Frau gekommen wäre? Wie hättest du reagiert, wenn da 2 Touris aus fernen Ländern bei dir in der Hofeinfahrt stecken bleiben? Hättest du alles stehen und liegen gelassen bei der Arbeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich alles beiseite gelegt und wäre nach Hause gefahren, aber nicht um weiterzuhelfen, sondern eher zu schauen, ob an meiner Hofeinfahrt irgendwo was kaputt gegangen ist. Okay, Spaß beiseite. Ist es nicht eigentlich unsere Aufgabe als Christen, großzügig zu sein? Ist es nicht eigentlich sogar unsere Pflicht, sowas wie ein Gesetz, dass wir großzügig sein sollten? Wie sieht es bei dir aus? Funktioniert das immer so, wie du es dir vorstellst? Lebst du die Großzügigkeit, die du dir selber vorgenommen hast, so wie du eigentlich gerne wärst? Oder kommst du an deine Grenzen? Und welche Erwartungen hat eigentlich Gott an uns? Heute soll es um das Thema Großzügigkeit gehen. Und bevor wir jetzt gemeinsam durchstarten, möchte ich mit euch noch beten. Vater, danke für jeden, der heute hier ist, für jeden, der aus dem Livestream mit am Start sein kann. Du siehst doch, was uns gerade beschäftigt, was uns bewegt. Mach du unser Herz jetzt frei für dich, Vater, und sprich du zu uns. Amen. Vielleicht bist du heute hier und du denkst dir so, oh nö, Thema Großzügigkeit, kann ich gar nichts mit anfangen. Vielleicht bist du gerade auch noch Schüler oder Student und du hast kaum Einkommen oder gar kein Geld und du denkst dir so, mit was soll ich bitte schön großzügig sein? Dabei glaube ich, dass wir bei Großzügigkeit nicht nur an unser Geld denken müssen. Ich habe euch heute hier ein Bild mitgebracht und vielleicht bist du gerade hier wie der ganz links in der Lebensphase und du hast quasi kein oder kaum Geld, wobei man damit auch großzügig sein kann, aber du hast mehr Zeit und vor allem, auch wenn es manche nicht glauben mögen, in jungen Jahren haben wir am meisten Energie, mit der wir großzügig sein dürfen für andere. Vielleicht bist du auch in der nächsten Lebensphase, wie die Person hier in der Mitte, und du bist im Berufsleben angekommen, dann hast du statistisch gesehen am meisten Geld in dieser Zeit, am meisten Einkommen, aber am wenigsten Zeit. Als Familienpapa mit 2 kleinen Kindern, berufstätig, würde ich das mit der Zeit auf jeden Fall mal unterschreiben. Dann kommen wir weiter zu dem ganz rechts, im Renteneintritt, Rentenalter, hast du wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Kraft wie früher mal, aber du hast vor allem eines, und zwar immens viel Zeit zur Verfügung. Wenn ich so den Alltag von meinem Vater anschaue, der ist jetzt seit ein paar Jahren in Rente, dann würde ich das gleich auch unterschreiben. Wir sehen also, egal in welcher Lebensphase wir befinden, das Thema Großzügigkeit geht jeden von uns was an und Gott schenkt uns viele verschiedene Ressourcen, mit denen wir großzügig sein dürfen. Aber manchmal, auch wenn wir es uns fest vornehmen, fällt es uns dann doch irgendwie schwer. Ich kenne zum Beispiel einen Typen, der hat sich das ganz, ganz fest vorgenommen, großzügig zu sein, setzt sich immer mal wieder so Ziele. Aber im wahren Leben geht es dann eher so, dass er von morgens bis abends bei der Arbeit seine ganze Zeit, seine ganze Energie in seine eigenen Ziele, seine eigenen Projekte investiert. Dann kommt er völlig gestresst und genervt nach Hause, hat keine Zeit oder Kraft mehr für seine Mitmenschen, Freunde, Familie. Und die letzte Zeit, die ihm noch bleibt, die letzte Kraft, steckt er dann in seine eigenen Hobbys. Und am Wochenende geht es gerade so weiter. Am Wochenende geht es darum, die eigenen To-Dos abzuhaken, die eigenen Ziele zu erreichen. Die Großzügigkeit, der Blick für die Mitmenschen, Fehlanzeige. Er ist heute hier auch unter uns im ICF und ich darf ihn ganz kurz nach vorne bitten. Er kann dir vielleicht selber noch ein paar Sätze dazu sagen. Und zwar steht er hier schon. Der Typ, von dem ich euch erzählt habe, bin ich selbst. Ich habe es genau gesehen. Der ein oder andere von euch hat sich gedacht, wow, du meinst jetzt nicht mich, Dani, oder? Echt jetzt? Nach vorne kommt, super peinlich. Oh, das will ich jetzt nicht machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, der eine mehr, der andere weniger. Wenn wir ganz tief in unser Herz hineinschauen, dann hat doch jeder so ein bisschen die Tendenzen, oder? Die Großzügigkeit, die wir uns selber vornehmen, uns fällt es manchmal irgendwie schwer. Aber warum? Ich hatte dazu ein richtig krasses Erlebnis vor einigen Jahren. Und zwar in unserer früheren Gemeinde haben wir immer mal wieder nach dem Gottesdienst gemeinsam eine Zeit der Stille gemacht. Da haben wir 10 Minuten die Augen geschlossen, haben versucht, mit Gott Zeit zu verbringen, als Gemeinde. Und an einem Tag hatte ich ein Bild von einem früheren Arbeitskollegen vor Augen. Der war schon etwas älter. Und dieses Bild hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Er war super jähzornig. Wenn er irgendwelche Fehler gemacht hat oder irgendjemand um ihn rum Fehler gemacht hat, hat er einen cholerischen Anfall bekommen. Er war super nachtragend, ehrgeizig ohne Ende und alles in seinem Leben ging nur um seine Ziele, seine Gedanken. Von Großzügigkeit keine Spur. Und ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr 10 Minuten am Stück dieses Bild im Kopf habt, dann beginnt ihr euch irgendwann zu fragen, Gott, was willst du mir jetzt damit sagen? Und ich habe Gott dann gesagt, bitte lass mich später mal nicht so werden. Ich will ein großzügiges Herz haben. Und ich habe mir dann überlegt, was ist der Grund dafür, dass er so unterwegs ist. Und ich glaube, es ist unsere eigene Angst im Leben davor, zu kurz zu kommen. Nicht das zu erreichen im Leben, was wir uns vorgenommen haben. Nicht das zu schaffen, was wir eigentlich schaffen wollen. Von anderen für unsere Leistung, für das, was wir tun, ausgelacht zu werden. Für das, was wir sind, ausgelacht zu werden. Nicht gut genug zu sein. Vielleicht zu wenig zu haben. Und diese Ängste, diese Gedanken von Mangel machen uns unfrei. Und ich habe Gott dann ganz bewusst gesagt, bitte nimm das alles hin. Und in diesem Augenblick ist dieses Bild in meinen Gedanken aufgebrochen und es ist wie so helles Licht durchgegangen durch das Bild. Das war für mich persönlich ein richtig krasses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, das sind Dinge in unserem Leben, in unseren Gedanken, die uns unfrei machen, die uns davon abhalten, in der Großzügigkeit zu leben, die wir eigentlich uns selbst wünschen. Wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtserie Kingdom Mind. Und ich glaube, wir können uns das so vorstellen wie so ein Thron hier. Und derjenige, der auf diesem Thron sitzt, der regiert in eurem Leben. Über eure Gedanken, über euer Herz. Er trifft eure Entscheidungen. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass du merkst, hier sitzt eigentlich König Angst. Und König Angst sagt zu dir, niemals wirst du diese Prüfung schaffen. Niemals sind deine Noten gut genug, dass du mal einen Job kriegst. Niemals wirst du in deinem Job genug verdienen, dass du deine Kinder ernähren kannst, dass du eine Familie haben kannst. Niemals wirst du genug verdienen, genug Geld haben, damit du später mal versorgt bist in deiner Rente, dass du genug hast. Und König Angst sitzt auf deinem Thron und regiert. Triff deine Entscheidung. Vielleicht sitzt bei dir auch König Mangel auf diesem Thron. Und König Mangel macht das ein bisschen anders. Der ist clever. Der versucht, einen Mangel einzureden, wo vielleicht eigentlich gar keiner ist. Er sagt dir, hey, guck mal da drüben deinen Nachbarn an. Was der für ein Auto fährt. Was der für ein Haus hat. Du hast doch viel zu wenig. Großzügig sein mit deinem Geld, mit deiner Energie, mit deiner Zeit. Guck doch erstmal nach dir. Guck mal, du hast doch viel zu wenig. Du musst doch nach dir gucken, an deine Zukunft denken, an das, was da mal noch kommt. Und König Mangel sitzt auf deinem Thron und trifft deine Entscheidung. Ich glaube, wir können uns das mit König Mangel ein bisschen so vorstellen, wie so eine einsame Insel und da stranden 10 Menschen. Und Gott sagt ihnen am Anfang mit ganz klarer Stimme, ich werde euch retten. Nach 10 Tagen schicke ich jemand, um euch zu retten. Und auf dieser Insel sind genug Kokosnüsse für alle, dass ihr weder verdursten noch verhungern müsst. Am ersten Tag ausgelassene Stimmung, alle freuen sich mega. Ja, wir werden gerettet, wir haben genug, wir sind versorgt. Und am zweiten Tag geht es dann schon los. Da sagen sich zwei so, ey, der da drüben, der sieht nicht nur so verfressen aus, der hat gestern nicht 1, 2, sondern 3 Kokosnüsse zum Abendessen verdrückt. Wenn der so weitermacht, dann reicht's nicht für uns. Wir müssen dringend für uns ein paar Kokosnüsse beiseite legen, damit es für uns auch reicht. Das sehen dann wiederum andere und sagen, hey, was macht ihr da? Wenn ihr jetzt Kokosnüsse wegräumt für euch, dann bleibt für uns zu wenig. Gebt uns auch Kokosnüsse. An Tag 5 bricht so ein Streit aus um die Kokosnüsse. Es kommt Gewalt dazu und am Ende der 10 Tage überlebt nur noch einer. Nämlich der Stärkste in der Truppe. So ist es, wenn König Mangel siegt. Wenn König Mangel regiert. Wenn König Mangel unsere Entscheidungen trifft. Vielleicht bist du heute aber auch hier und du sagst dir, hey, schicker Thron. Der ist eigentlich ist er doch wie gemacht für mich selber. Weil ich bin doch schon eigentlich echt richtig gut. Guck mal, was ich alles leiste jeden Tag. Guck mal, was ich alles schon erreicht habe. Guck mal, was ich alles geschafft habe. Ich bin gut. Ich bin perfekt. Ich hab's drauf. Und König Egoismus macht sich so ein bisschen breit auf deinem Thron und regiert in deinem Leben. Und er flüstert dir in dein Ohr, hey, guck mal deine Frau an. Denkst du, die ist wirklich gut genug für dich? Du bist doch eigentlich viel besser. Hey, du hast doch was Besseres verdient, oder? Den ganzen Tag jammert sie noch an dir rum. Dabei machst du so viel. Du machst doch alles richtig. Schau nach da draußen, da gibt es noch viel Besseres. Und bei der Arbeit, da verdienst du auch viel zu wenig Anerkennung. Du erledigst doch die ganze Arbeit für deine Kollegen. Du müsstest doch eigentlich der Chef von dem Laden sein, so gut wie du bist. Und König Egoismus regiert in deinem Denken und macht dich nach und nach unglücklich mit dem, was du hast. Und du sitzt selber auf deinem Thron. Jesus trifft genau so eine Person in der Bibel, die sich selbst auf ihren Thron gesetzt hat. Und zwar der reiche Jüngling. Und auf die Geschichte will ich mit euch gemeinsam jetzt mal kurz genauer eingehen. Da heißt es in Markus 10, Vers 17, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wow, Jesus, komm mal runter. Was ist los mit dir, oder? Das ist doch eine berechtigte Frage. Und dass du gut bist als Sohn Gottes, ist doch klar. Was ist dein Problem? Dabei geht es Jesus hier um das Herz von diesem reichen Jüngling. Er sieht Jesus und sieht, was Jesus alles leistet. Wie toll Jesus vor anderen reden kann. Wie viele Menschen ihm zuhören, wie erfolgreich er ist. Und deshalb nennt er ihn gut. Seine Leistung ist gut, er ist gut. In Klammern, genauso wie ich als reicher Jüngling selbst gut bin, mit meinem Vermögen, mit dem, was ich tagtäglich erreiche, was ich alles schon geschafft habe. Er sitzt selbst auf seinem Thron. Und Jesus muss am Anfang genau diese Sache gleich mal klarstellen. Er sagt, hey, nee, Moment mal. Nicht du bist gut. Nicht wir Menschen sind gut durch unsere Leistung, durch das, was wir tun, sondern Gott allein ist gut. Und wir sind nur gut durch ihn. Und dann fährt Jesus fort. Er sagt in Vers 19, du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Vielleicht denkst du jetzt gleich so, ah, die 10 Gebote, vollkommen richtig. Aber da fehlen doch noch ein paar, oder? Und zwar geht es bei diesen Geboten, die Jesus hier nennt, um Gebote der zweiten Steintafel. Um die Gebote zwischen Menschen. Wie wir uns miteinander verhalten sollen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Er lässt aber die Gebote auf der ersten Steintafel völlig weg. Und auf dieser Steintafel geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Basics lässt er einfach weg. Eigentlich der Kern von dem Ganzen, unsere Beziehung zu Gott, lässt er wohl ganz bewusst weg. Ich glaube, er will schauen, wie dieser reiche Jüngling jetzt reagiert. Wie reagiert er darauf? Weil jeder Jude damals wusste eigentlich ganz genau, was die 10 Gebote sind. Und einfach Gebote wegzulassen, geht eigentlich nicht. Aber wie ist die Reaktion von diesem Mann? In Vers 20 steht, Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Ich habe es im Griff. Ich habe die Gebote im Griff. Ich bin gut. Im Matthäus-Evangelium geht das Ganze sogar noch so weit, dass der reiche Jüngling sogar noch die Gegenfrage stellt, was fehlt mir denn noch? Jesus, guck mal, wie gut ich bin, sag doch einfach nochmal was. Ich sitze hier auf dem Thron, ich hab's im Griff, sag doch nochmal was. Was fehlt mir noch? Guck mich an, wie gut ich bin. Wow, wie arrogant, oder? Und statt ihm jetzt richtig die Meinung zu sagen, geht Jesus anders vor. Er sieht ihn voller Liebe an und sagt nur, etwas fehlt dir noch. Moment, etwas fehlt dir noch? Das waren noch einige Gebote, die er weggelassen hat, oder? Jetzt gibt es nur eine Sache, die ihm noch fehlt? Ich glaube, das muss Jesus unglaublich wichtig sein. Und zwar sagt er, geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ich glaube nicht, dass Jesus darauf aus ist, dass wir alles einhalten müssen und jetzt on top noch ein super Jesus-Sondergebot, verkauf auch noch alles, weil erst dann kommst du wirklich in den Himmel. Sondern Jesus geht es hier um was anderes. Es geht ihm nach wie vor um die Basics, um die erste Steintafel, um die Tatsache, wer sitzt auf dem Thron, wer ist wirklich gut. Und er hält hier diesem reichen Jüngling einen Spiegel vor. Er hält ihm einen Spiegel vor und möchte ihm zeigen, hey, guck mal in diesen Spiegel rein. Schau mal rein. Wer sitzt denn da auf deinem Thron? Wer sitzt auf deinem Thron? Da sitzt dein Reichtum. Da sitzt deine Leistung. Da sitzt du selbst. Mach deinen Thron frei. Mach deinen Thron frei. Räum dieses ganze Geld, deine Leistung, dein Vermögen, räum es runter. Und mach Platz, komm runter von deinem Thron. Jesus wünscht sich, dass wir unseren Thron frei machen können. Dass wir ihn frei machen für Gott. Dass wir unseren Thron frei machen für ihn. In Galater 5, Vers 1 steht, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Und jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Jesus wünscht sich, dass wir als Befreite leben dürfen. Dass wir unseren Thron frei machen von all dem, was uns tagtäglich gefangen nimmt. Dass wir unseren Thron frei machen für ihn. Unseren König der Freiheit. Unseren König der Liebe. Unseren König der Vergebung. Unseren König, der uns zeigt, hey, deine Leistung wird dich früher oder später in die Sackgasse führen. Deine Ziele, die du dir selber gesteckt hast, die werden dich nicht erfüllen. Mach deinen Thron frei für mich, den König der Freiheit, den König der Liebe, den König der Großzügigkeit. Du bist kein Sklave der Angst. Du bist kein Sklave des Mangels. Du bist kein Sklave von Egoismus, sondern du bist Befreiter durch mich, durch König Jesus. lass mich auf deinen Thron. In Galater 2, Vers 20 heißt es, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich sitze auf diesem Thron und denke, ich muss das alles hinkriegen. Wer sitzt auf meinem Thron? König Jesus sitzt auf meinem Thron und verändert alles, mein ganzes Leben. Weil ich in Liebe leben darf, weil ich in Freiheit leben darf, weil ich in Großzügigkeit leben darf in meinem Herzen, weil nicht mehr ich die Entscheidung treffe oder irgendwas anderes, sondern weil ich in Freiheit durch Jesus Christus leben darf, durch unseren König. Ich glaube, Großzügigkeit ist kein Gesetz. Großzügigkeit ist kein Gesetz, sondern es ist der Indikator für uns zu wissen, wer sitzt gerade auf meinem Thron. Großzügigkeit ist der Spiegel, den König Jesus uns hinhält und sagt, hey, guck mal kurz auf deinen Thron. Schau mal kurz, wer sitzt denn da gerade? Wer steuert gerade dein Leben? Bist du wirklich frei durch mich? Lässt du dich wirklich beschenken durch mich? Oder sitzt da gerade was ganz anderes, was dich antreibt, durchs Leben peitscht und dich eigentlich tagtäglich fertig macht? In 2. Korinther 9, Vers 7 steht, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wir sind Befreite durch König Jesus. König Jesus sitzt auf unserem Thron und er schenkt uns dadurch unendliche Großzügigkeit. Durch seine Vergebung, durch seine Liebe, durch seine Hoffnung. Und aus dieser Freiheit heraus, die wir durch König Jesus bekommen, dürfen wir wahre Großzügigkeit leben. Durch das Geschenk der Großzügigkeit, das er uns macht, dürfen wir wahre Großzügigkeit leben. Und vielleicht ist es für dich heute dran zu sagen, ich möchte genau diese Entscheidung heute treffen. Das, was mich gerade fertig macht, ich schmeiße es runter von meinem Thron. Ich möchte meinen Thron frei machen für König Jesus. Und vielleicht ist für dich heute Zeit, genau diese Großzügigkeit zu leben, durch die Freiheit, die er uns schenkt. Vielleicht ist bei dir dran, mit deinen Ressourcen, Zeit und Kraft anders zu leben, anders großzügig zu sein. Die Freiheit zu haben, Zeit für deine Familie, für deine Freunde zu nehmen, für das, wo es gerade dran ist, für die beiden Touristen, die in deiner Hofeinfahrt stecken geblieben sind. Drauf zu hören, was sagt König Jesus? Vor einigen Jahren hatte mein Opa einen Routineeingriff im Krankenhaus, also nichts Großes. Und ich war zu der Zeit in einer unglaublich stressigen Phase. Von morgens bis abends habe ich auf Prüfungen gelernt und eigentlich hatte ich überhaupt keine Zeit. Aber ich hatte so das eindringliche Gefühl, hey, ich soll bei ihm vorbeifahren. Ich habe mich dann irgendwann durchgerungen und habe ihm dann nochmal im Bett gesagt, hey, wie sehr ich ihn liebe und dass wir so dankbar sind für ihn. Und es waren die letzten Worte, die jemand von uns als Familie zu ihm sagen konnte. Mein Opa ist genau bei diesem Routineeingriff ums Leben gekommen. Und ich sage es euch im Nachhinein, sind diese 2 Stunden Zeit, die ich mir da genommen habe, die bestinvestierte Zeit gewesen, die ich mir vorstellen kann. Und versteht mich heute bitte nicht falsch. Es ist nicht falsch, sich Ziele im Leben zu setzen, an Sachen dran zu bleiben, sich Dinge vorzunehmen. Aber die Frage ist doch, bist du frei durch König Jesus? Bist du frei, dir diese Minuten, diese Stunden zu nehmen und großzügig zu sein? Oder regiert was anderes in deinem Herzen? Wer sitzt auf deinem Thron? Vielleicht ist es auch das Thema Finanzen, wo du großzügig sein darfst. Der Mike hat hier eine richtig starke Predigt dazu gemacht zum Thema Geben bei den Geistesgaben vor einigen Wochen. Hört ihr euch unbedingt nochmal an. Da ging es gerade um das Thema Geben und das Thema Finanzen. Und ich möchte ganz kurz einen Kern noch mit aufgreifen, der mir wichtig ist heute. Und zwar heißt es ja in Malachi 3, Vers 10 vom Zehnten, dass wir unseren Zehnten geben sollen. Und er hat gesagt, das hier ist basic. Das ist basic. Das ist das Gebot. Aber Champions League ist, deinen Thron frei zu machen für König Jesus und ihn zu fragen, was gerade dran ist. Ihn zu fragen, was ist gerade dran für mich? Ist es vielleicht weniger? Ist es aber vielleicht auch viel mehr? König Jesus, was ist gerade dran in meinem Leben zum Thema Finanzen? Und genau diese Entscheidung haben wir als ICF getroffen. Und wir geben jedes Jahr 1% mehr von dem, was wir an Spenden kriegen, für andere Projekte von anderen. Für das, wo König Jesus uns sagt, dass das Geld hingehen soll. Und wir sind mittlerweile bei 25%, die wir nicht selbst behalten, sondern weitergeben. Wir könnten eigentlich genauso gut sagen, hey, wir sind doch selber gut. Wir sind doch selber eine Kirche. Wir haben es doch selber im Griff. Aber wir wollen ganz bewusst als Church die Entscheidung treffen, ihn auf den Thron zu lassen und ihn zu fragen, was hast du vor? Wo soll dieses Geld hingehen? Wir wollen ein großzügiges Herz haben. Und vielleicht ist genau das dein Thema heute. Und du sagst dir, hey, vielleicht nehme ich heute die Initiative und ich entscheide nicht, was ich mit dem noch mache, was am Monatsende übrig bleibt, sondern ich schaue mal am Anfang vom Monat, König Jesus, du bist auf dem Thron. Was ist es, was du willst? Wo soll ich mich investieren? Wo kann ich großzügig sein? Vielleicht ist bei dir auch das Thema Vergebung. Wir dürfen sogar in Vergebung großzügig sein, Leute. Ich habe neulich ein Video gesehen, kennt vielleicht der eine oder andere, von einer Polizistin in den USA, die hat versehentlich jemanden erschossen. Und der Bruder vom Verstorbenen ist auch vor Gericht und er sagt ihr vor Gericht, hey, ich habe die Großzügigkeit durch Jesus erfahren. Ich habe die Gnade durch Jesus erfahren, die Vergebung durch Jesus erfahren. Und durch diese Vergebung kann ich dir auch vergeben. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du auch diese Vergebung annimmst. Ich vergebe dir. Nimm du König Jesus auch an und vergebe dir selber. Und er geht zu ihr hin und umarmt sie vor Gericht. Wow, was ist alles möglich durch diese Freiheit von König Jesus? Was ist alles möglich durch diese Großzügigkeit, die er uns schenkt? Lasst uns unsere Herzen verändern. Lasst uns unseren Thron frei machen für ihn. Lasst uns leben in der Freiheit. Lasst uns leben in seiner Gnade, in seiner Vergebung, in seiner Liebe. Und lasst uns aus dieser Großzügigkeit heraus selber großzügig sein. Ich möchte dich dazu einladen, genau diesen Schritt heute zu machen. Schau in diesen Spiegel Großzügigkeit. Schau auf deinen Thron. Wer sitzt da gerade? Und mach deinen Thron frei für ihn. Du kannst es gleich im Worship tun. Oder nachher das Face-to-Face-Team wartet in den Baby-Launchen auf euch. Macht's gern da ganz bewusst nochmal fest mit jemand anderem. Lasst König Jesus auf euren Thron. Lebt in seiner Freiheit. Und seid aus dieser Freiheit heraus selber großzügige Menschen. Das ist Kingdom Mind. Das ist königliches Mindset. Das ist göttliches Mindset, das wir hier brauchen im ICF. Das wir brauchen in unserer Region. Das wir brauchen in unserem Land. Und das wir brauchen in dieser Welt.
Sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.